Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Irgendwie gibt es doch auch diesen schönen Spruch, Marvel sind Geschichten von wunderschönen Menschen, die alle keinen Sex miteinander haben oder irgendwie so.
Das würde mich auch interessieren, wer das gesagt hat. Aber ja, stimmt.
Sag mal, Laura, sag mal, Lisa, was ist denn euer Lieblingsfilm von Chris Pratt?
Lisa, möchtest du zuerst beantworten, diese Frage?
Nein, ich bin mir nicht so sicher. Laura, du hast doch die perfekte Antwort darauf bestimmt. Nein, ich kann ja auch, es kann gut sein, dass ich einige Filme, die für diese Auswahl wichtig wären, noch nicht gesehen habe. Man könnte natürlich sagen, der Lego-Film, aber ich glaube, ich sag aus Prinzip einfach Jurassic World 2. Aber nur, weil also generell, Jurassic World ist zwar Jurassic World und nicht Jurassic Park, aber why not? Und es hassen einfach alle den zweiten Film und ich finde den irgendwie ganz cool. Also ganz witzig so. Und deswegen sage ich jetzt einfach Teil 2. Das ist meine Antwort. Okay.
Da wir ja Film jetzt alle leben. Haben, da wir ja Film gesagt haben und nicht Serie, kann ich weder OC California noch Parks and Recreation anbringen und sage deshalb Infinity War.
Dürfen wir eigentlich auch Guardians of the Galaxy sagen?
Ja, ich glaube schon.
Generell alles in diesem Podcast.
Ich dachte gerade so, ach so, okay. Ich dachte gerade kurz so, vielleicht dürfen wir das nicht, weil wir ja vielleicht mehr oder weniger
weil
noch
das ein Spoiler wäre.
Ja, genau. Aber ich habe dich unterbrochen, Fabian. Du wolltest uns bestimmt gerade darbieten, was dein Lieblings-Chris Pratt-Film ist.
Ja, also wir haben nämlich 5 Minuten vor Podcast-Aufzeichnung haben wir nämlich festgestellt, dass die ursprüngliche Eisbrecherfrage, was ist euer Lieblings-James-Gunn-Film, irgendwie nicht so intern gezündet hat. Weil wir alle Filme so toll finden.
Genau.
Deswegen haben wir uns jetzt spontan umentschieden. Und deswegen musste ich auch erstmal gucken, verdammt, was hat er denn überhaupt alles so gestemmt auf seinen Schauspielschultern? Das war eine ganze Menge. Und dabei habe ich entdeckt auf einen Blick auf seine Liste, dass der in Moneyball mitgespielt hat. Die Kunst zu gewinnen, Moneyball. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja, ja. Und es ist erst da mega sympathisch, weil er da voll der Underdog ist und auch nicht so diese, hey, ich bin der coole Chris Pratt spielt, sondern mehr so, ja, ich kann eigentlich nichts außer Baseball. Das macht ihn super sympathisch und ich habe mich sehr gefreut.
It's not much, but it's honest work.
Ich habe das Gefühl, er hat in voll vielen Filmen mitgespielt, so in Nebenrollen, wo man sich nicht mehr richtig dran erinnert. Hat er auch in Zero Dark Thirty mitgespielt und in Her.
In Her hat er auch mit. Wer war in Her denn nochmal?
Ja, ich habe keine Ahnung. Steht
irgendjemand. Vielleicht Theorie, Hot Take, jemand hat einfach IMDb gehackt und einfach in alle möglichen Filme so ganz klein irgendwo Chris Pratt reingeschrieben, damit alle Leute denken, dass er überall mitgespielt hat.
Citizen Kane steht hier auch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja.
Genau, Odyssee im Weltraum, was? Da war Chris Pratt auch.
Ja, doch. Doch,
im aber wo ich mir sicher bin, dass er mitgespielt hat, ist in der Guardians of the Galaxy Trilogie. Und damit wären wir nämlich auch zum Thema gekommen. Denn erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast powered by Vodafone. Wir sind gerade aus der Pressevorführung von Guardians of the Galaxy Volume 3 rausgekommen. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac. Hallo.
Hallo.
Laura Samide, die ist nicht nur unsere Expertin für Marvel, Laura weiß auch alles über die Feinheiten des Drehbuchschreibens. Hallo Laura.
Hi.
Und ich bin Fabian Douglas, ebenfalls Moderator von GigaTV Mac. Ja, und deswegen wollen wir heute in dieser Podcast-Folge über den aktuellen Film von Guardians of the Galaxy sprechen und der ja so der Abschluss der Guardians-Trilogie ist. Deswegen schon mal an dieser Stelle eine Spoilerwarnung für die Guardians of the Galaxy-Reihe. Wir reden dann erst etwas allgemeiner über den dritten Film und dann gibt's noch mal eine extra dicke Spoilerwarnung, falls ihr noch nicht da drin wart und den noch nicht gesehen habt. Schaut auch gerne noch mal in die Shownotes, um diese Spoilerwarnung nicht zu verpassen. Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Jedes Jahr bringen die Hersteller neue Handys auf den Markt. Neue Handys sind natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir wieder zurück aus der Werbung, zurück in den Weltraum zu den Guardians of the Galaxy. Ja, ich wollte erstmal so ein bisschen allgemein mit euch über die Guardians reden, denn so ein bisschen stechen die Guardians ja aus den Marvel-Heldinnen und Helden heraus. Warum? Also, ich finde, das ist so zum einen so dieses Weltraum-Setting. Klar, ich glaube, in den Thor-Filmen gab's das auch schon. Wobei ich ja, Klammer auf, gestehen muss, dass ich die nie gesehen habe, Klammer zu. Deswegen weiß ich das nicht so genau.
Alle Thor-Filme, oder?
Eins und zwei.
Ah, so.
Ja. Und dann sind die auch ein bisschen weird, also sind so ein bisschen anders als so die, als Iron Man oder Captain America. Und von der Stimmung her, vielleicht kann man das auch ganz gut vergleichen. Also im ersten Teil spielt Peter Quill, die Hauptfigur, dargestellt von Chris Pratt, ja, sehr gerne mit seinem Walkman, was so die Stimmung von der Guardians-Reihe eigentlich sehr gut zusammenfasst. Also du hast zum einen diese heitere Popmusik, aber auf der anderen Seite immer auch so eine gewisse Traurigkeit, weil dieser Walkman und diese Musik erinnert ihn ja an die Zeit mit seiner Mutter auf der Erde, bevor sie eben an Krebs gestorben ist. Nicht so schönes Thema. Wie seht ihr denn über die Guardians? Oder sind das für euch einfach so Helden aus der zweiten Reihe wie in den Comics? Oder sind die schon auch was Besonderes im Marvel Cinematic Universe?
Ich glaube, ich fand die auch gerade aus dem Grund, den du gemeint hast, immer ganz cool, weil die eben nicht so diese klassischen SuperheldInnen sind, sondern weil die halt einfach alle mega verpeilt und irgendwie so ein bisschen komisch sind. Und zum Beispiel, also ich glaube, von den Guardians sind auch generell so Drax und Mantis sind so zwar meine absoluten Lieblingscharaktere, weil ich die so lustig finde. Und ja, mit Space Setting kriegt man mich natürlich auch immer. Aber ich glaube, das ist wirklich so dieses, ist so eine, ja, so eine Bande von Misfits irgendwie, die so zusammengewürfelt sind und irgendwie, obwohl sie eigentlich verpeilt sind, dann trotzdem am Ende irgendwie immer das Richtige machen oder Leuten helfen. Und ich glaube auch, dass die Guardians, also es sind auch auf jeden Fall, glaube ich, die Filme, die ich am meisten gesehen habe. Also auf jeden Fall Guardians 2, weil ich den mal für irgendwas analysiert habe. Aber ich glaube, deswegen bin ich auch noch so, also nochmal so mehr connected als zu anderen Filmen, wobei ich wahrscheinlich auch von den ersten Marvel-Filmen wahrscheinlich auch, aber ich glaube, der erste Guardians-Film war ja schon, ist der Phase 2 oder Phase 3? Aber auf jeden Fall auch schon relativ, nee, Phase 2 schon, ne?
Der, ja, ich glaube, Guardians, der gehört sogar noch zur Phase 1.
Also auf jeden Fall relativ, wann waren
das? Das google relativ, ich mal eben für dich.
Halt, stopp. Genau,
habe
also.
Eine Liste.
Herr Laura hat jetzt irgendwas ausgedruckt hier, was sie jetzt zeigt. Phase 2, okay.
Ja, der erste ist Phase 2 und der zweite ist Phase 3.
Okay, ich bin gerade super fasziniert davon, dass du einfach random dieses Papier jetzt hattest und das vorlesen konntest und wieder weggelegt hast.
Das hängt hier neben mir an der Wand.
Also ich wollte gerade sagen, Laura, hast du das immer so neben deinem Bett liegen irgendwie, so falls du mal irgendwie zufällig zwischendurch nachgucken musst, was in welcher Phase ist. Aber es ergibt Sinn, weil dann passt es ja, dass das von den so früheren Marvel-Sachen, was ist. Ja, ich mag die Guardians. Ich weiß, dass ihr zwei diese Woche die beiden Filme nochmal geschaut habt. Oder sogar Fabian hat sogar die drei bisherigen Filme mit Holiday Special geguckt. Ich habe leider nur den ersten geschafft, deswegen habe ich den zweiten jetzt länger nicht mehr gesehen. Aber wie gesagt, ich habe ihn davor durchaus das ein oder andere Mal geschaut. Deswegen habe ich den, glaube ich, auch noch ganz gut in Erinnerung. Also ich weiß nicht, ich fand die irgendwie immer ganz, weiß nicht, irgendwie fluffig halt auch. Ja.
Soll ich jetzt was sagen, Fabian?
Das nee, Laura, würde sich jetzt anbieten, nicht. Ja.
Nein, mach mal.
Bei mir ist es genau das Gegenteil, interessanterweise. Weil ich habe beide Filme, Volume 1 und 2, im Kino damals gesehen. Und fand die auch soweit ganz entertaining. Hatte aber irgendwie nicht so richtig dann die Ambitionen, die danach nochmal mir anzuschauen. Und als ich sie jetzt diese Woche mir nochmal angeschaut habe, habe ich mich erinnert, warum. Weil ich habe nämlich diese Woche auch nochmal Infinity War und Endgame geguckt. Und da spielen ja die Guardians auch eine relativ große Rolle. Und da ist mir nochmal so aufgefallen, warum ich die zwar super, also beide, ne, 1 und 2 super so leichtfüßig und entertaining und so fand, die haben aber für mich halt nicht diese emotionale Tiefe, die fehlt mir da total. Fabian runzelt schon die Stirn. Also vor allen Dingen der erste. Und den zweiten fand ich halt so ein bisschen, jetzt nochmal beim wiederholten Schauen, fand ich halt so ein bisschen so, ja, okay, weiß ich nicht. Ich weiß nicht so ganz genau. So ein bisschen plakativ. Also, ich finde, wo die Stärke für meinen Geschmack die Stärke dieser Filme ist, ist bei den sehr, sehr entertainigen und sehr knalligen Dialogen. Also es ist auch jetzt im dritten Teil natürlich wieder einer so der, also ist das eins der Highlights. Ich glaube, das kann man sagen, ohne das zu spoilern, weil Überraschung, auch da findet Banter statt. Also das war für mich immer so das Highlight, dass es halt sehr leichtfüßig, sehr mit sehr viel Pfiff irgendwie so hin und her geht und die sich so die Bälle zuschmeißen. Und das, was Lisa gesagt hat in Sachen Charaktere, das sehe ich auch so. Für mich gibt's da total quirky, aber irgendwie auch sehr interessante Charaktere, die halt dann ganz oft eben aber auch nicht diese große Tiefe bekommen, weil es dann vielleicht einfach auch zu viele Charaktere in einem Film sind, als dass man da jedem irgendwie diese großen, den großen Story-Arc geben kann. Aber es ist halt für mich trotzdem immer so gewesen, dass ich irgendwie dann, nachdem ich die Filme im Kino gesehen habe, jetzt nicht die Ambition hatte, das nochmal mir anzuschauen zu Hause. Ganz im Gegenteil zu anderen Marvel-Filmen, die ich teilweise wirklich irgendwie 4, 5, 6 Mal schon geguckt habe. Und da gehört halt eher Thor dazu, da gehört halt eher ja, Captain America dazu. Also da bin ich halt eher so. Guardians, lustig, fun, aber irgendwie auch nicht so. Und dann ist mir auch diese Woche nochmal aufgefallen, dass ich im ersten Film teilweise, dass er nicht so gut gealtert ist.
Also ja, das wollte ich eben sagen. Da sind so ein paar sexistische Sprüche drin. Ist mir auch aufgefallen. Wusste ich auch gar nicht mehr jetzt bis vor dieser Woche.
Das würdest du so heute nicht mehr machen. Nee, das ist echt krass, ne? Das ist jetzt, wann kam der erste raus?
2014,
ne? Also jetzt knapp 9 Jahre später. Und so würdest du den heute nicht mehr erzählen.
Ich habe ein bisschen mit den Augenbrauen gerunzelt, weil du ja gesagt hast, das ist alles so locker, flockig, fluffig und bla. Also auf den ersten Blick würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen, aber also da unter der Oberfläche ist da ja schon noch was. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit irgendeinem von denen quasi in eine Kneipe gehen würde und nach dem dritten Bier würden die alle anfangen, irgendwie heulend, mir in den Armen liegend und mir ihre traurige, tragische Hintergrundgeschichte erzählend. Weil vielleicht erinnern wir uns noch mal ganz knapp, wie beginnt denn Guardians of the Galaxy Volume 1? Guardians of the Galaxy Volume 1 beginnt damit, dass die Mutter von Peter Quill an Krebs stirbt. So, what a way to start a movie. Aber, und das ist ja auch irgendwie schon wichtig für die Filmreihe und es ist nicht so vordergründig. Also die Guardians-Reihe ist kein Drama. Ja, das ist ein Marvel-Superhelden-Bonbon-bunte Knall-Bum-Peng-Action. Aber ich finde trotzdem, dass vor allem verglichen mit so anderen Blockbuster-Figuren, das Guardians-Ensemble schon noch eins der stärkeren ist, was so die Figurenzeichnung anbelangt. Aber du hast ja die Character-Arcs beschrieben, die eventuell noch nicht so gut funktioniert haben oder die noch nicht so präsent waren in den bisherigen Filmen. Da können wir jetzt bestimmt auch noch drüber reden, ob das denn jetzt in Volume 3 einigermaßen geklappt hat.
Aber ganz kurz dazu. Ich finde halt, ja, die Mutter stirbt an Krebs, aber das ist so 101 Drehbuch schreiben, Backstory Wound.
Also, aber die anderen Charaktere haben doch auch alle irgendwelche traumatischen Hintergründe.
Die haben eine Backstory-Wound. Und das definiert ihren Charakter. Da ist nichts noch, sondern irgendwie was noch dabei ist. Weißt du, Trax hat Frau und Kind verloren. Weil das ist immer der große Motivator irgendwie, um halt irgendwie einen Mann auf seine Reise zu schicken. Der andere große Motivator ist, dass er als Kind seine Eltern verloren hat. Ja, also ich meine, das ist ja jetzt, also im Grunde genommen tauscht die Mutter, die an Krebs stirbt, aus mit Batmans Eltern, die halt irgendwie erschossen werden. Das ist die gleiche Wunde, die da benutzt wird. Und dann wird aber nicht noch weiter was draus gemacht. Also natürlich hat es super viel mit Verdrängung zu tun. Und ja, da gebe ich dir recht, wenn du die in die Kneipe setzen wirst und irgendwie mit Bier abfüllst, dann wird da auf jeden Fall was krachen. Und da werden auf jeden Fall Sachen rausgeholt. Aber die Frage ist doch auch, inwiefern spielst du in der Geschichte damit, dass da halt einfach noch ein bisschen mehr erzählt wird. Und ich finde nämlich diese interessanten Sachen, die passieren alle in Infinity War und Endgame. Weil da, also vor allen Dingen Infinity War.
Der ganze zweite Film ist doch eigentlich quasi die Familiengeschichte von Peter.
Ja, es ist das Treffen mit dem Vater. Aber was ist da die große Entwicklung, weißt du? Außer, dass er feststellt, oh, sein Vater ist ein Arschloch. Ja. Und also ich sehe halt die wirkliche Entwicklung von Peter, also was er daraus gelernt hat, sehe ich erst in Infinity War. Die sehe ich nicht in den Guardians of the Galaxy Filmen.
Witzigerweise, jetzt muss ich mal kurz, wenn ich es jetzt schnell finde, auf Wikipedia. Wer hat denn Infinity War geschrieben? Christopher Marcus und Stephen McFeely. Stephen McFeely, geiler Name. Also, das ist nicht James Gunn gewesen. Da gab es doch auch dieses Interview mit James Gunn, wo er gesagt hat, er ist der Drehbuchautor oder Co-Autor von den Guardians-Filmen gewesen, aber auf einige Charakterentwicklungen hatte er keinen Einfluss, beziehungsweise hätte er so anders geschrieben.
Aber Fun Fact, ich habe gerade ein Interview gelesen, dass hier Chris Pratt und wie heißt sie, Clementine, Mantis-Frau, dass die wohl anscheinend James Gunn während der Drehs von den quasi anderen Filmen angerufen haben, um zu fragen, ob bestimmte Sachen quasi noch in Line mit den Charakteren sind, wie er sie sich gedacht hat. Das fand ich ganz witzig, einen ganz lustigen Fun Fact an dieser Stelle.
Ich fand es nur witzig, dass gerade ausgerechnet die Filme, wo du sagst, da wird's interessant, was die Character Arcs betrifft, dass die nicht aus der Feder von James Gunn stammen. Naja, schauen wir mal, ob das jetzt vielleicht in dem Film, der jetzt definitiv aus der Feder von James Gunn stammt, ob es da jetzt irgendwie in irgendeiner Form anders ist. Denn genau dafür haben wir dich ja geholt. Laura, für die kritischen Einwürfe hier. Ich bin gerade parallel noch, aber ich finde es nicht. Wartet mal kurz. James Gunn. Wikipedia, das deutsche Wikipedia lässt mich natürlich im Stich, ist ja klar. Hatte das gar.
Was suchst du denn gerade?
Es steht nicht drauf, ob er das Drehbuch zum dritten Film geschrieben hat.
Hat er zusammen mit Dan Abnett und Andy Lanning.
Steht das auch auf deinem Papier da drauf?
Wikipedia steht es nämlich nicht.
Auf Lauras magischem Papier sind alle Informationen, die man braucht.
Ja, genau. Also Regisseur und Drehbuchautor. Okay, cool. Dann würde ich sagen, jetzt wissen wir ja ungefähr so, wie wir die Guardians finden und wo so jeder steht. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt auch so schon in Richtung Volume 3, vielleicht ganz kurz noch so Status Quo vor Volume 3. Also, weil ich musste da nämlich auch noch ein paar Sachen nachlesen, die ich so irgendwie verdrängt hatte. Denn es sind ja doch ein paar Filme im Marvel Cinematic Universe. Unter anderem, wo du es gesagt hast, Laura, außerhalb der Guardians-Trilogie, Gamora wurde von Thanos für den Seelenstein geopfert. Findet nicht in den Guardians-Filmen statt, sondern in Infinity War ist es ja, glaube ich. Mhm. Und sie konnte auch durch Smart Hulk in Endgame nicht zurückgebracht werden. Durch die Zeitreiseverwirrungen von Endgame gibt es zwar wieder eine Gamora, aber die hat die Guardians nie kennengelernt. Ist also eigentlich eine ganz andere Figur als die Gamora, die wir kennen. Und dann ist es allerdings jetzt nicht ganz so relevant, weil es dann in Volume 3 auch ziemlich direkt angesprochen wird. Durch das Holiday Special wissen wir, Mantis ist die Halbschwester von Peter. Die Hündin Cosmo vom Sammler aus Volume 1 gehört jetzt zum Team mit dazu. Und die Guardians haben Nowhere gekauft und wieder aufgebaut. Im Holiday Special hat man das gesehen. Volume 3, also das verspricht, die tragische Hintergrundgeschichte von Rocket zu erkunden. Und es wird außerdem ein neuer Bösewicht eingeführt, nämlich der High Evolutionary, dargestellt von Chukwudi Iwuchi, witziger Name. Und beides ist in gewisser Hinsicht miteinander verbunden. Und für die Hardcore-Fans vielleicht auch noch ganz interessant, wir bekommen den Payoff zu der End-Credit-Scene von Volume 2, Adam Warlock, tritt endlich auf nach vielen, vielen Jahren. Dann würde ich jetzt mal sagen, einigermaßen spoilerfrei, vielleicht unser erster Eindruck von dem Film. Also Volume 3 ist ja der Abschluss der Guardians-Trilogie und ich hatte so das Gefühl, der Film will auch, dass wir das spüren. Also es wurde sehr viel Pathos in die Szenen reingelegt, sehr viel Drama. Es wurde drauf geachtet, dass jede Figur so eine Art Character-Arc bekommt. Was mir auch aufgefallen ist, so die bombastischen Set-Pieces, die es ja vor allem in Volume 1 gab, die wurden verbunden mit so einer persönlicheren Tiefe aus Volume 2. Und jetzt könnte man ja denken, wenn man die Stärken der beiden Filme Volume 1 und Volume 2 miteinander kombiniert, dann kommt ein Meisterwerk dabei raus. Aber ist das wirklich so? Wer von euch möchte denn seinen ersten Eindruck mit uns teilen?
Lisa, go first.
Oh Gott, ja, das ist tatsächlich, also ich muss sagen, mir fiel es lange nicht mehr so schwer in diesem Podcast, eine klar definierte Meinung zu einem gerade gesehenen Film zu haben, weil wir haben ja, wie gesagt, jetzt quasi gerade erst den Film geschaut und ich glaube, das macht es bei mir auch immer noch mal so ein bisschen schwieriger, wenn diese Pressevorführungen so morgens sind, weil ich dann immer so gefühlt eher gerade erst so aus dem Bett aufgestanden bin und dann wird mir schon so quasi so ein Film vors Auge geballert. Aber ich muss sagen, ich glaube, im ersten Drittel des Films war ich echt so ein bisschen kritisch. Da war ich irgendwie so, da war ich zwischendurch so, oh, ich glaube, ich mag den Film nicht. Und dann ist es aber irgendwie gegen Ende dann auch wieder, da war ich dann auch so, okay, jetzt waren schon auch wieder coole Szenen und das darf ich ja nicht spoilern, aber die mich sozusagen auch, also die sich auch sehr Guardian-mäßig und vor allem auch sehr, das kann ich auf jeden Fall sagen, der Film hat sich schon sehr marvelig vor Endgame angefühlt für mich. Aber ich habe das Gefühl, ich muss dann auf jeden Fall noch mal sehen. Also ich würde sagen, meine aktuelle Meinung ist jetzt nicht bei Meisterwerk irgendwie, weil es so ein paar Sachen gab, so wo ich nicht sicher bin, also das kann ich jetzt auch noch nicht sagen, ob das so quasi für mich so ineinander gepasst hat. Ja, ich würde, ja, ich sagt ihr mal. Ich habe das Gefühl, dieser Podcast, das Ziel dieses Podcasts ist für mich, dass ich nach diesem Podcast eine Meinung habe. Weil wenn ich mich meine ganzen Gefühle vielleicht euch erzählt habe, es ist wie so quasi jetzt Therapie so. Mhm. Wenn ich euch alles erzählt habe, was mich beschäftigt, dann ja. Bin ich am Ende, vielleicht habe ich so eine klare Meinung. Ich bin ein bisschen
mega gut, mega gut. Es kostet weniger und wir sind immer für dich da.
Oh, danke. Also dann sagt ihr mal, was ihr so denkt vielleicht.
Ja, Laura, vielleicht möchtest du?
Ich kann mich lustigerweise natürlich, Lisa, auch so ein bisschen anschließen, weil ich finde es auch sehr schwer, diesen Film zu greifen, weil da sehr viel passiert. Und auf der anderen Seite, das, was ich ja jetzt eben gerade schon gesagt habe, was mich an den ersten zweien so ein bisschen gestört hat und ich finde immer noch trotzdem, dass es coole Filme sind, ne? Also nimmt die Kritik von mir jetzt nicht zu sehr zum Herzen.
Headline: Laura hasst die Guardians-Filme.
Oh mein Gott.
Nein, okay.
Das wird eigentlich im dritten so ein bisschen aufgerollt, eben auch genau durch diese Geschichte von Rocket, wo es ja immer nur diesen, erinnert ihr euch, ich glaube, das war im ersten Teil, als Peter, wenn Rocket einmal das Shirt ausgezogen hat und er ihm so auf den Rücken schaut.
Mhm. Ja. Ist im ersten Teil.
Und das wird jetzt endlich aufgelöst. Und das fand ich gut. Das fand ich mega interessant. Das wollte ich wissen. Und das musste ich auch wissen. Weil ich jetzt nämlich Rocket besser verstehe. Und das fand ich mega spannend. Und deshalb ging es mir jetzt zum Beispiel nicht so, dass die erste Dreiviertelstunde, dass ich da noch nicht wusste, ob ich den Film mag oder nicht. Ich hatte eher in der Mitte, hatte ich irgendwann mal kurz so ein Problem, wo ich so dachte, oh, jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wird's mir gerade ein bisschen langweilig. Und dann am Ende war es mir dann auch, da waren so ein paar Sachen, wo ich nicht so ganz wusste, warum passieren die denn jetzt eigentlich ganz genau? Ist es jetzt logisch, dass das passiert oder nicht? Da wurde ich so ein bisschen rausgerissen. Aber insgesamt finde ich schon, dass der Film sehr viel mir gegeben hat von den Sachen, die ich ja vorher kritisiert hatte. Und deshalb schaue ich da erstmal positiv drauf. Mir geht's aber auch so wie Lisa, dass ich so sage, so ganz hundertprozentig weiß ich noch nicht, ob das jetzt so ein Film ist, der es so ganz in mein Herz schafft oder nicht. da muss ich vielleicht echt auch nochmal drüber schlafen, beziehungsweise ihn vielleicht auch nochmal sehen. So, weil da passiert schon ganz schön viel in dem Film.
Ja, ich glaube, es ist genau das. Es gibt halt auch echt viele so Handlungsstränge. Aber ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt, also ich hatte zum Beispiel zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich so dachte, oh, wann ist der Film zu Ende? Das hatte ich zum Beispiel bei hier bei Ant-Man zuletzt. Da habe ich zwischendurch mal so gedacht, so, oh, wie lange gucke ich das eigentlich gerade schon? So, hm. Also das hatte ich bei Guardians jetzt nicht.
Das habe ich bei Ant-Man immer. Ja. Ja, selbst wenn er auftaucht ja, irgendwo in den anderen Filmen, denke ich mir nur so, wann ist denn diese Szene jetzt vorbei?
Der arme Ant-Man.
Der arme.
Aber apropos Gefühligkeit, weiß ich ja nicht, wie ihr so seid im Kino, aber wann hattet ihr zum ersten Mal ein Tränchen im Auge? Ich glaube, bei mir war es nach 3 Minuten der Fall.
Das ihr ist
gar nicht?
Okay. Ey, das ist so eine schwierige Frage, weil ganz ehrlich, ich heul bei den Filmen immer und das heißt aber nichts. Also du kannst mich selbst vor eine Werbung setzen und ich weine. Also das ist irgendwie überhaupt gar kein Maßstab, an dem ich messen kann, ob jetzt ein Film mich mitgenommen hat oder nicht. Deshalb, also ich glaube, ich habe sehr viel geweint bei dem Film, aber ich habe auch bei anderen Filmen schon sehr viel geweint, die ich richtig scheiße fand.
Okay, witzig, weil das ist nämlich immer für mich so ein Indikator, ob der Film irgendwas mit mir macht. Wenn ich sehe, auf dem Bildschirm ist irgendwas hochdramatisch, aber ich fühl's nicht, dann stimmt auch irgendwas mit dem Film in sich nicht. Dann ist irgendwas von der Struktur oder von der Charakterzeichnung oder so handwerklich nicht in Ordnung. Andersrum, wenn der Film mich irgendwie berührt, dann weiß ich schon mal, er hat irgendwas richtig gemacht. Ja. Aber deswegen habe ich so, also habe ich ja gerade gesagt, schon nach der 3. Minute oder so war es soweit. Und deswegen dachte ich so, oha, James Gunn hat nicht gelogen, als er gesagt hat in einem Interview, die Leute werden sehr viel weinen in diesem Film. Und dann habe ich mich so auch so, okay, das wird jetzt ziemlich krass. War es dann aber gar nicht, sondern ich hatte dann auch überraschend viele Probleme mit dem Film. Das liegt zum einen so ein bisschen an der Guardians-Formel. Vielleicht lag es einfach daran, dass ich mir jetzt die geballte Guardians-Ladung vorher nochmal gegeben habe. Hatte halt den Vorteil, dass ich jetzt so die ganzen, dass ich jetzt alles nochmal präsent hatte, okay, wo steht welche Figur, in welcher Beziehung, wo auf ihrem Weg sind sie jetzt gerade, aber dafür fällt halt mir auch diese Guardians-Formelhaftigkeit verstärkt auf, also ihr habt es bestimmt auch gesehen, also diese dramatische Action-Szene gepaart mit lustiger Popmusik, ja, diese ironische Verwendung von Musik, das hat mich jetzt im 3. Teil tatsächlich ein bisschen genervt an einigen Stellen, weil ich war
mich
so,
auch.
Ja.
Mich auch, und das ist
das
ein
Das habe ich jetzt schon so oft gesehen und ist es irgendwie nicht mehr weder neu noch witzig.
Aber ich glaube, das lag auch an der Musikauswahl, ganz ehrlich. Ich finde, dass der Score von dem 3. Teil wirklich stark abfällt im Vergleich zu den ersten 2. Ich glaube, das Einzige, wo ich am Ende dann dachte, okay, das ist ein guter Use gewesen, irgendwie so von Florence and the Machine dann am Ende, wo ich so dachte, okay, das macht für mich noch irgendwie auch Sinn, das macht auch inhaltlich Sinn, irgendwie dieses Lied zu nehmen. Aber sie haben dieses Mal sehr viele Lieder ausgewählt, die halt nicht noch diese, ich weiß auch nicht, also diese Erhöhung nochmal dadurch haben, dass sie halt wirklich so richtig ins Ohr gehen, sondern ich hatte das Gefühl, sie hätten eher Songs ausgewählt, die vielleicht für sie persönlich irgendwie auch eine emotionale Verbindung haben oder vom Text her jetzt zu den Szenen passen und quasi so ein bisschen noch eine andere, so eine Metaebene aufmachen zu dem, was dann irgendwie passiert. Aber es hat für mich überhaupt nicht funktioniert und es hat mich tendenziell eher an erinnert ihr euch noch an bei Miss Marvel?
Vielleicht. Was willst du erzählen? Ah, dieses von den Ronettes, dieses Be My Baby, wo sie am Kühlschrank tanzt?
Ja, ich glaube, da war ich irgendwie so abgeturnt, weil ich so dachte, irgendwie vielleicht, das passt irgendwie nicht.
Echt? Ich habe das Lied danach 3 Tage lang auf Repeat gehört, glaube ich, falls wir vom selben Lied sprechen.
Nee, ich glaube, das meine ich auch nicht.
Liegt es vielleicht daran, weil jetzt in Volume 3, dass sie sich so durch die Playlisten durchgearbeitet haben und nicht mehr in den 70er und 80ern sind?
Ja, kann gut sein.
Aber Florence and the Machine ist ja auch nicht aus den 70ern. Insofern gibt ja auch gute Songs, die also nicht ganz so alt sind.
Also meine Musikproblematik war eher, dass ich das Gefühl hatte, dass es vom Timing her nicht passte. Irgendwie ganz oft, also ich habe ganz oft gemerkt, dass sozusagen so eine tiefe Szene und eine wieder so ein bisschen leichtere Szene quasi hintereinander kamen. Und dann war zum Beispiel gerade, nee, ich kann es ja nicht sagen, weil wir nicht spoilern, aber es gab eine traurige Szene und dann ist auf einmal so ein so ein chilliges Lied auf einmal reingeballert. Und ich, ja, wie du schon meinst, es ist ja irgendwie gerade das eine Ding bei den Guardians. Aber irgendwie fand ich es diesmal, also es ist mir, glaube ich, weil eben der Film nicht so, sage ich mal, so leichtfüßig war wie die anderen, ist es mir da irgendwie, also ich hatte das Gefühl einfach, es passte teilweise nicht, dass dieses Lied jetzt da ist.
Ja. Ich weiß wieder, was ich meinte. Ich meinte nicht Miss Marvel, sondern ich meinte Captain Marvel und Just a Girl. Wo ich so dachte, okay, also jetzt dreister kann man das ja jetzt auch nicht mehr machen.
So. Ja, aber ich bin auch, also ich bei, sobald Lieder von diesem Album verwendet werden, bin ich eh immer kritischer, weil das mein absolutes Lieblingsalbum ist, Tragic Kingdom, wo dieses Lied drauf ist. Und das muss dann schon, ja. Also ich meine, ich freue mich halt schon immer, wenn das Lied dann irgendwo ist, aber ich glaube dann.
Weil wenn halt, nicht. Also wenn halt die, ich find's ja gut, wenn es eine Metaebene gibt. Mhm. Die aber trotzdem noch dazu dieses Lied halt aber trotzdem auch eine Power mit sich bringt. Und mir hat die Power von den Song, von der Songauswahl ganz oft gefehlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es die Kirche Power so mitbringt. Aber die Metaebene war dann teilweise schon da, aber auch nicht, also vom Text her so transparent, dass ich gesagt habe, okay, das gibt jetzt dem Ganzen nochmal, also entweder macht das irgendwie quasi ein Gegenpol auf, ja, also das ist halt quasi das Gegenteil erzählt irgendwie, was gerade in der Szene passiert, was man ja auch irgendwie machen kann, oder man macht halt irgendwie durch den Song noch eine weitere Ebene auf, die Szene nochmal unterstützt. Und das ist das, was mir halt dieses Mal gefehlt hat. Und da war ich eher wieder bei Captain Marvel und Just a Girl, because da war halt wieder dieses, okay, das ist jetzt aber eigentlich nur, also es ist wie so ein, ja, es ist wie so ein, fast schon wie so ein Meme, ja, also es macht irgendwie nicht mehr, es macht keine Metaebene auf, sondern es ist einfach nur voll mit der Faust aufs Auge. Hier ist die Message, Dankeschön, tschüss.
Oder bei der Google-Suche gleich sich mit dem ersten Ergebnis zufrieden geben, so quasi.
Ja.
Also unabhängig davon möchte ich aber erwähnen, dass ich alle die Lieder trotzdem in meiner Freizeit hören würde, aber vielleicht nicht in dem Zusammenhang von dem Film. Ja. Vielleicht haben sich das auch die Leute, die Lieder ausgewählt haben, so gedacht, so, oh, ja, wie er schon meint, das ist ein geiles Lied, nehmen wir das doch mal rein. Naja.
Aber das freut mich ja, dass so mein Bauchgefühl mich da nicht komplett getrogen hat, sondern dass ihr das auch so ein bisschen nachempfinden könnt. Dann vielleicht könnt ihr meinen nächsten Kritikpunkt auch so ein bisschen nachvollziehen, denn was ja, also ich habe ja von der Guardians-Formel gesprochen und das ist zum einen eben diese dramatische Action-Szene zu lustiger Popmusik und das andere, der andere Staple, der andere Grundpfeiler der Guardians-Filme ist ja auch, befreundete Figuren schreien sich an. Also das, was du ja, dieses Banter, was du da gemacht hast.
Vor allem
hast,
im zweiten Teil ist das so.
Vor allem, das fand ich im zweiten Teil super, also das war eins der großen Highlights aus dem zweiten Teil, weil weil die Streitereien im zweiten Teil irgendwie sehr organisch, also es wirkte alles, also man hat ja ganz oft das so in vielen Drehbüchern oder in vielen Serien, in vielen Filmen habe ich so das Gefühl, okay, die Figuren schreien sich jetzt nur an, weil die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren wissen, dass man Konflikt in jede Szene einbauen muss. Ohne Konflikt ist die Szene langweilig. Und es gibt leider viele Filme und viele Serien, die machen das künstlich oder es wirkt, na, was heißt künstlich, ist ja alles künstlich, ist ja alles nicht echt, aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass es nicht organisch wirkt. Das in Volume 2 war das für mich alles sehr organisch und hier nicht. Hier wirkte es irgendwie angestrengt. Hier wirkte es sehr Stranger Things-mäßig. Figuren schreien sich einfach an, weil das irgendwie so ein Markenzeichen ist und nicht, weil ich das Gefühl habe, das würde die Figur jetzt in der Situation wirklich machen. Insofern wirkte das alles für mich nicht mehr so rund. Und es hat mich leider ein bisschen gestört. Weiß nicht, wie ist das bei euch gewesen?
Weil es kein Konflikt war. Weil in dem zweiten waren es wirkliche Konflikte, die da ausgetragen worden sind. Im dritten ist es nur noch Comic Relief. Also es ist wirklich einfach nur, damit wir lachen darüber, dass sie jetzt halt wieder, es hat mich persönlich, und jetzt kriege ich gleich wieder E-Mails geschickt, es hat mich sehr an Star Wars 9 erinnert. Also die, weil ich fand Star Wars 9 halt auch nicht wirklich gut, sorry.
Absolut. Habe ich nicht so eine verrückte Meinung in der Filmbubble.
Wollte ich gerade sagen, es ist nicht so die außergewöhnliche Meinung. Ich meine, wir haben gerade ein Video von mir abgenommen. Da vertrete ich dieselbe Meinung, insofern ist es nicht ganz so out there.
Aber ich fand in Star Wars 9 ist es halt auch genau, sie benutzen halt einfach dieses, was weiß ich, 5, 6 Charaktere rennen am besten auch noch irgendwie durch so einen Raum durch, von rechts nach links, von vorne nach hinten. Irgendwie schreien sich alle gegenseitig an, es ist totales Chaos. Und du fragst dich als Zuschauerin, fragst du dich die ganze Zeit nur so, ja, okay, und was wollt ihr mir jetzt gerade erzählen? Also worum geht's denn jetzt gerade? Und das fand ich, bei Volume 3 jetzt teilweise nicht so extrem. Ich fand diese noch besser als Star Wars auf jeden Fall.
Also ich wollte auch gerade sagen, ich glaube aber so oft ist mir das nicht negativ aufgefallen, weil es gibt eine Szene, wo sie sogar quasi drauf eingehen und sagen, dass sie jetzt gerade quasi umsonst schreien oder dass es gar keinen Sinn ergibt. Ja. Und dann gibt's noch eine Szene, wo sie tatsächlich schreien, weil es eben einen Konflikt gibt oder weil eben sozusagen jemand mal was ablässt, was schon die ganze Zeit mal gesagt werden musste. So, weiß ich nicht. Ist mir nicht so als so ein Ding in Erinnerung geblieben, glaube ich.
Aber das fand ich, das kam halt, also da sind wir wieder bei dem Kritikpunkt von mir vom Anfang, wo ich sage, so richtig organisch kam das nämlich nicht. Weil zum Beispiel, also ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst und vielleicht müssen wir die im Spoiler-Teil dann nochmal irgendwie genauer besprechen. Aber wenn du die meinst, die ich auch meine, da fand ich zum Beispiel, es war überhaupt nicht organisch, sondern es war, da wurden Sachen gesagt für uns. Die haben nicht die Charaktere erzählt. Hm. Und das ist übrigens was in Guardians grundsätzlich häufiger mal passiert. Dass Sachen, also dass es einen puren Informationsdialog gibt, wo Sachen für uns nochmal in den Dialog gelegt werden, damit wir wissen, ach ja, stimmt, so war das ja. Also wie zum Beispiel, ja, und du hast ja, du wurdest damals irgendwie, an dem Tag, an dem deine Mutter irgendwie gestorben ist, wurdest du ja entführt. Hast du denn jemals noch mit deinem Großvater geredet? Das ist ein Informationsdialog. Den kriegen wir da reingebraten, weil wir vielleicht uns nicht mehr an den ersten Film erinnern können. Und das finde ich, uff. Das würdest du das wirklich in der Situation sagen, wenn du tagtäglich mit jemandem Zeit verbringst, würdest du in der Situation sagen, übrigens, weil damals, also sagst du so nicht, ein authentischer Dialog würde komplett anders verlaufen. Du würdest es vielleicht den Inhalt auch sagen, ne? Also du würdest vielleicht darauf eingehen und sagen, das ist das, was mich gerade beschäftigt oder das ist das, was mich gerade stört oder das vermute ich jetzt gerade hinter dem, wie du dich verhältst. Aber du würdest es komplett anders formulieren und du würdest nicht mehr diesen großen Rundumschlag machen und sagen, damals, als du geboren worden bist, standen die Sterne so und so.
Ja, also der Film hat sehr viel Exposition-Dump. Ganz kommt man um sowas nicht herum, gerade wenn es jetzt irgendwie in einer fremden, naja, Galaxis will ich nicht sagen, aber wenn es irgendwie in einem außerirdisch ist und so, wenn wir da mit den ganzen Szenarien nicht so vertraut sind, dann muss eventuell der eine oder andere Exposition-Dialog mit rein. Aber es ist mir schon auch aufgefallen, dass da sehr viel passiert. Also nicht nur Exposition-Dump, was die Figurenzeichnung betrifft oder was die Figuren betrifft, sondern eben auch, was die Story betrifft. Also ja, wie ihr alle wisst, ist es ja so und so das, ne? Also der berühmte, wie ihr ja wisst, Dialog.
Vielleicht sollten wir gleich mal spoilern und die Sachen wirklich erzählen, damit wir dann so konkrete Beispiele auch sagen können.
Ja, aber eins wollte ich noch davor sagen, und zwar, ich nenne das den Michael Bay-Effekt. Und zwar fast jede Szene wird in dem Film, oder zumindest hatte ich das Gefühl, fast jede Szene wird so inszeniert, als wäre sie unglaublich dramatisch und wichtig. Stellt euch vor, so wie die Für-Frodo-Szene aus Herr der Ringe. Der Unterschied ist nur, die Szene gibt's halt im dritten Herr-der-Ringe-Film einmal. Und in Guardians of the Galaxy Volume 3 gibt es halt eine Handvoll von diesen Szenen. Also ich will nicht sagen, jede Szene ist so, aber also gefühlt jede zweite. Und dadurch schwächt sich natürlich der Effekt ab. Denn wenn jede Szene super wichtig ist, dann ist es irgendwann keine mehr. Und da würde mich jetzt vor allem mal Lauras Meinung interessieren, ob ich mir das nur eingebildet habe oder ob es diesen Michael Bay-Effekt in Volume 3 tatsächlich gibt.
Warum ist es der Michael Bay-Effekt?
Entschuldigung, das muss ich natürlich auch erklären, weil Michael Bay ist nicht von der Dramaturgie her, sondern von der Inszenierung her. Michael Bay inszeniert jede Szene so, als wäre sie die wichtigste Szene im ganzen Film. Also die Kamera, ständig gibt's Hero-Shots, ständig bewegt sich die Kamera, immer Bewegung und super tolle Inszenierung. Und andere Ebene, aber gleicher Effekt. Dadurch, dass inszenatorisch jede Szene gleich wichtig ist, sind sie irgendwann alle gleich unwichtig, weil alles so in so einem dramaturgischen Brei versinkt.
Mm. Ich muss gerade dran denken. Oh, sorry. Ich wollte nur was Dummes sagen, sonst sag deine Sache. Ich wollte nur gerade sagen, dass ich gerade dran denken musste, wie wir die House of the Dragon Podcast gemacht haben und du, Laura, wolltest, dass Michael Bay die nächste Staffel inszeniert und dann immer so mit einer Kamera unter den Drachen so durchsurft und so. Aber es hat absolut nichts mit dem zu tun, was Fabian gerade gefragt hat. Deswegen wollte ich eigentlich
das nicht. Ja. Ich möchte das auch immer noch.
Ja, ich finde das auch immer noch eine gute Idee.
Ich möchte aber eine Folge von ihm haben. Bitte.
Das würde ich auch super gerne sehen, ja. Aber anscheinend hat er auch schon Guardians gemacht, jetzt laut Fabian.
Ja. Er ist überall. Das ist ja die ultimative Füllerfolge, wo nicht so viel passiert, aber es sieht mega toll aus. Ja. Ich finde es super spannend, dass du das sagst, Fabian. Und ich kann mir vorstellen, und wenn ich den Film nochmal mir anschaue, dass ich dir vermutlich recht geben würde, weil eventuell, also ich meine, wenn man jetzt mal, also nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ne? Also klar, in Infinity War und Endgame werden total viele Sachen geerntet, die natürlich schon in den ersten zwei gesät worden ist. Deshalb macht es auch total Sinn, was Lisa gesagt hat, dass natürlich die Drehbuchautoren von Infinity War nochmal bei James Gunn angerufen haben und gesagt haben, hey, war das eigentlich das, was du so dachtest, wo sich der Charakter so hinentwickelt?
Also die Schauspielenden, nicht die Drehbuchautoren.
Ach, die Schauspielenden haben da angerufen.
Ja.
So, okay.
Ja. Das andere haben die bestimmt hoffentlich auch gemacht. Also es würde jedenfalls Sinn ergeben.
Ja, ich glaube, so koordiniert, wie Marvel da rangeht, ist es ja alles miteinander abgesprochen. Und deshalb ist es vielleicht sogar James Gunns jetzt, der dritte Teil ist so der, nicht der Versuch, sondern tatsächlich so dieses, für ihn werden da jetzt endlich mal so ein paar Sachen geerntet, die er ausgesät hat. Also vor allen Dingen diese Geschichte mit Rocket ist natürlich was, das wurde eben gesät in den ersten, vor allen Dingen im ersten Film. Und vor allen Dingen nach dem ersten Film muss man sich ja fragen, okay, krass, was ist denn die Geschichte von Rocket? Warum ist er so aggressiv? Warum ist er auch so ein bisschen zynisch? Ne? Warum hat er diesen Blick auf die Welt? Und jetzt wird es geerntet und dann wird es natürlich wahnsinnig bedeutungsschwanger. Und wenn man dann noch dazu weiß, okay, es ist aber auch noch dazu die Problematik, dass es ein Ensemblefilm ist. Das heißt, jeder hat diese Arcs und jetzt müssen die alle zu Ende geführt werden, weil das ja das Ende von der Trilogie ist. Und jeder muss jetzt hier so seinen würdigen Charakterabschluss bekommen. Dann passiert da natürlich ganz schön viel. Ich weiß nicht, ob das alles immer für Frodo-Momente sind, aber ich weiß, warum du das sagst, weil das stimmt. Da gibt es auf jeden Fall ein paar für Frodo-Momente.
Naja, ich meine, du sagst schon, es ist ein Ensemble-Film und wenn es reicht ja schon, wenn jede Figur ein oder zwei für Frodo-Moment bekommt, ja. Dann hast du ja allein dadurch, dass es ein Ensemble-Film ist und dadurch, dass es eben so viele Figuren gibt, schon eine Häufung dieser Momente und allein dadurch fällt es ja sehr auf. Jetzt sind wir sehr vage gewesen jetzt die ganze Zeit. Wir haben sehr um den heißen Brei herum geredet, der Spoiler-Warnung wegen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, jetzt versuche ich mich noch daran zu erinnern, was ich damit eigentlich alles meinte, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Aber Spoiler-Warnung, also wenn ihr den da draußen Guardians of the Galaxy Volume 3 noch nicht geschaut habt, dann seid euch bewusst, wir werden jetzt den gesamten Film spoilern, wir werden über das Ende reden. Alles. Und über die Post-Credit-Scenes mit S. Also schaut auch gerne in den Shownotes nach, falls ihr dann irgendwie noch die Verabschiedung euch anhören wollt. Aber seid gewarnt, jetzt wird gespoilert. Ja, es ist so ein bisschen die Frage, wie wir das machen wollen. Wollen wir jetzt, ich glaube, wenn wir jetzt nochmal Punkt für Punkt über den Film reden, dann kommen wir zu keinem Ende. Aber vielleicht gibt es so einen Moment, der euch ganz besonders gut gefallen hat oder vielleicht auch, der euch nicht so gut gefallen hat. Weiß nicht. Lisa, vielleicht willst du mal mit einem mit was Positivem anfangen. Vielleicht kannst du dir mal was rauspicken, was dir besonders gut gefallen hat.
Also einfach generell habe ich dann irgendwann am Ende, vor allem also im letzten Drittel, wo dann auch alle Guardians wieder mehr zusammen waren, also die waren ja schon auch im ganzen Film immer mal wieder, aber die haben sich ja immer wieder so aufgesplittet. Aber ich finde so ganz am Ende, da gab es ja auch, ich glaube, das war auch einer von deinen für Frodo-Momenten vielleicht, wo sie in diesem dieser Schleuse gekämpft haben, alle zusammen. So, das war so ein bisschen so ein, also wo sie da diese komischen Octopus-Bots da zersplattert haben.
Ah, dieser Gang mit den, also ja, mit den menschlichen, genau, Wachen und den zusammengestückelten Monsterwachen.
Genau, und da gab's ja so einen Kampf und irgendwie fand ich den ganz cool, also auch ganz cool inszeniert so. Und ich find's gut, dass niemand gestorben ist. Das war jetzt wirklich nur die komplette Marketingstrategie von dem Film. Wir dachten ja alle so, also mit allen, mit denen ich geredet habe aus unserer Bubble so, waren so, oh mein Gott, es stirbt bestimmt Rocket oder es stirbt bestimmt Peter und so. Ich weiß gar nicht, ob ihr da das auch so gedacht habt, aber das war ja wirklich nur so ein Werbeding dann im Endeffekt irgendwie. Und ich find's gut irgendwie. Ich mag auch, wie das Ende war. Ich find's gut, dass es viele Callbacks auch gab, so zu den, oder einige Callbacks zum ersten und zum zweiten Film. Zum Beispiel an sich, dass die Sovereigns oder halt zwei von denen wieder da waren. Was ich nicht verstanden habe, ist, das könnt ihr vielleicht nochmal sagen, hat nicht, wie hieß sie denn? Aisha heißt sie, ne? Diese Sovereign-Chefin. Hat die nicht Adam Warlock kreiert, um sich an den Guardians zu rächen oder um die Guardians zu vernichten? Und jetzt hat sie ihn nur so geschickt, um so einen Botenjob zu machen?
Hat sie das war genauso gemeint, ja. Also, aber ich meine, also Marvel ist jetzt bekannt dafür, dass sie Sachen auch mal gerne retconnen. Insofern, das wäre jetzt
nichts Ungewöhnliches. Das ist nie passiert.
Also, es wirkte schon auf mich so, als hätte sie, also es wird ja auch irgendwie im zweiten Teil wird ja gesagt, wir sind alle dafür geschaffen worden, besonders schön und besonders toll und besonders schlau zu sein. Mhm. Das wirkte so, als wäre das ein Prozess, den die selber steuern würden. Und dementsprechend habe ich jetzt auch so nach der Post-Credit-Scene gedacht, okay, die hat Adam erschaffen. Durch Aber Volume 3 wird das jetzt halt so geframed, dass das nicht sie war, sondern jemand anders. Ja. Nämlich der High Evolutionary.
Aber ich fand die Sovereigns war das ja auch eine Kollaboration zwischen den beiden.
Nee, glaube ich nicht. Der High Evolutionary Dude ist ja hat ja so einen krassen Gottkomplex. Der lässt bestimmt niemand anderen irgendwie
Aber
an irgendwas ran.
Aber kannst du sagen, wenn sie sagt, sie braucht so jemanden und er kreiert das dann, hat sie ihn dann nicht auch erschaffen? Also das meine ich damit, wenn sie den Auftrag gegeben hat.
Also warte, wenn sie den Auftrag gegeben hat, nee, das kann doch, warte, was?
Na, wenn sie sagt, hier du, wir brauchen so jemanden.
Also so, ach so, du meinst jetzt Adam Warlock, dass sie so einen Request, dass sie sozusagen ihn so bestellt hat bei dem Dude. Ja, das kann natürlich sein.
Ja, aber gibt dann keinen Sinn, weil der ja trotzdem noch voll unter der Befehlsgewalt von dem High Evolutionary steht. Und dann ja auch nicht die Guardians vernichtet, sondern explizit halt geschickt wird, um Rocket zu snatchen.
Aber ich finde, also meine anderen beiden Momente waren noch, also dieser Moment, als sie in dieser Biomasse-Station waren, wisst ihr, diese Schleimstation da, dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß.
Orga-Corp oder
genau,
so.
David Cronenberg-Moment.
Ja, a.k.a. die Schleimstation, wie ich sie jetzt nennen werde. Da gab es ja den Moment, wo Peter Quill dann halt die Schwerelosigkeit wieder aktiviert hat und alle so rumflogen. Das ist ja so ein Ding, was dann im ersten Teil ja auch Rocket gemacht hat. Und im ersten Teil.
Das im Wald war zweiter Teil.
Achso, nee, ich meine das im Gefängnis, dann ist es vielleicht sogar in beiden Teilen vorgekommen.
Ja, sorry.
Und diese, wie heißen die denn? Diese Abilisken, heißen die so? Diese komischen Tentakeldinger mit den Zähnen auf jeden Fall. Die sind ja auch, da gegen so einen haben die doch auch am Anfang vom zweiten Teil gekämpft.
Genau, die Batterien fressen.
Genau, die Batterienleute. Und sowas fand ich irgendwie alles ganz schön. Wie gesagt, die Sovereigns mag ich eh. Diese Szene, wo sie die Sovereigns, glaube ich, oder auch, glaube ich, Aisha, auf dem einen, ist das sogar in Nowhere, wo sie da landet und dann vor ihr dieser Teppich ausgerollt wird. Das fand ich immer
Das super ist nicht in Nowhere gewesen, es ist auf diesem Eisplaneten gewesen, wo die Ravager Party gemacht haben.
Ah, genau, der Partyplanet, stimmt. Anyway, ja, das fand ich schön und wie gesagt, im Endeffekt, auch wenn jetzt ein paar von den Szenen so so ein bisschen geforced waren, sage ich jetzt mal so, oder ein paar Dialoge, was ihr gesagt habt, fand ich es irgendwie trotzdem schön, die Guardians wieder zusammen zu sehen und wie gesagt, ich hatte einfach so ein bisschen so ein altes Marvel-Gefühl.
Ja, ich hatte das alte Marvel-Gefühl, das hatte ich tatsächlich auch. Also schon am Anfang, ne, wenn ganz am Anfang irgendwie das Marvel-Logo kommt und dann irgendwie nochmal so die Helden durchgelaufen sind, aber dieses Mal waren es die Guardians, die man sieht. Das war kurz ganz, ganz cool, weil es schon irgendwie so ein bisschen so ist, dass jetzt die letzte Phase sich einfach so krass zersplittert angefühlt hat. Und gerade weil ich diese Woche nochmal Infinity War und Endgame geguckt habe und nochmal so in diesem alten Marvel-Ding drin war und irgendwie so dachte, hey, das war schon gut. Es gibt einen Grund, warum das schon gut war und warum es im Moment gerade sich so ein bisschen orientierungslos irgendwie anfühlt, als wären wir alle mal ganz kurz irgendwo ins Weltall gekippt worden und müssen uns jetzt irgendwie neu orientieren. Und da sind diese ganzen neuen Planeten und die sind teilweise auch total toll und schön, aber irgendwie weiß man noch nicht so ganz genau, wo man eigentlich gerade ist. Und das habe ich auf jeden Fall bei dem Film auch irgendwie gehabt, ne? Also dieses Gefühl.
Hattest du denn irgendein Highlight? Hat dir irgendein Setpiece besonders gut gefallen, Laura?
Also ich muss sagen, dass ich wirklich, das sind keine Setpieces gewesen, aber diese ganzen Flashbacks von auf Rocket und die ganzen Friends-Szenen mit den anderen drei im Käfig, die sind mir schon sehr nah gegangen. Die haben mich irgendwie auch total erinnert an, also klar, das hat halt so einen totalen Wolverine-Touch ja auch irgendwie auch so, ne? Also, dass man dieses Experiment an den Kreaturen ist jetzt nichts, was man jetzt so noch nie gesehen hat. Es hat mich total an diese Fernsehserie, also es ist eine Netflix-Serie erinnert, wo sie auch in solchen Pots leben. Ich meine jetzt nicht Love is Blind, by the way.
Oh Gott. Das Gleiche, Laura.
So an Love is Blind erinnert, einfach wo sie in diesen Pots leben. Nee, wie hießen die? Da gab es zwei Staffeln von The OA. Habt ihr die gesehen?
Nee.
Ich habe eine ganz interessante Frage euch. Welcher ist denn euer liebster Chris?
Schön gedroppt. Jetzt muss man erklären, das ist ein Meme, angeblich. Ich bin ja im Herzen ein Boomer, deswegen verstehe ich das nicht.
Naja, es ist auf jeden Fall eine relevante Frage, die im Internet immer wieder gestellt wird.
Ich kann die nicht beantworten, aber mein Lieblings-Chris-Accessoire ist der weiße Pulli aus Knives Out, auf jeden Fall.
Okay, alles klar. Ja. Gut, dann haben wir das ja jetzt auch geklärt.
Haben wir auch geklärt.
Aber genau, an The OA hat mich das erinnert. Und das mochte ich total gerne. Also diese Flashbacks, ne, mit den Tieren, die dann Freunde wurden.
Ich finde, die Flashbacks waren, glaube ich, oder alles, was diese Flashbacks waren, waren ja quasi das, was so als das Diepe in dem neuen Film angekündigt wurden. Mhm. Und für mich ist es irgendwie total seltsam, weil einerseits hat mich das halt schon irgendwie so betroffen gemacht, weil halt Tiere, die eingesperrt werden, dann denen Experimente durchgeführt werden, ist ja nichts, was unbedingt realitätsfern ist. Im Gegenteil, es ist literally, was passiert auf unserer Welt. Und aber gleichzeitig hat mich das irgendwie dann, ich habe tatsächlich, weil Fabian eben fragte, wann wir eine Träne verdrückt haben, ich habe irgendwie während den Szenen nie so, also da hatte ich nie so eine Emotion und habe mich total über mich selbst gewundert und dachte, ja, vielleicht bin ich auch irgendwie zu müde, um das gerade so richtig an mich ranzulassen, weil ich es ja auf so einer logischen Ebene auch total schrecklich fand eigentlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Ding, was weswegen ich auch so verwirrt von dem Film an sich bin, weil ja, wir haben ja schon über die Guardians-Formel geredet und dass es ja eben dieses ganze Leichte ist und so. Und dann haben wir darüber geredet, dass wir das oder das vielleicht Laura auch manchmal so ein bisschen tiefer gehende Sachen vermisst hat. Und jetzt haben wir sozusagen genau das gerade bekommen. Und vielleicht weiß ich gerade noch nicht so genau, wie ich das verbinde, sozusagen die Guardians, die ich in ihren Einzelfilmen, also jetzt nicht in den Avengers-Filmen, aber in ihren eigenen Filmen kenne, mit dieser neuen tiefen Ebene, also dieses neue Verknüpfen von diesen Jokes und halt dieser ganzen Rocket-Geschichte. Ich glaube, da muss ich mir noch Gedanken drüber machen und das vielleicht nochmal sehen. Ich glaube, das hat mich wirklich, das hat mich verunsichert, die Kombination auf einmal, glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich ein großer Punkt, weswegen ich noch nicht hundertprozentig abschließend sagen kann, wie ich den Film finde.
Ich glaube, ich sehe das nämlich genau anders als Laura. Ich glaube, mir hat nämlich die Andeutung gereicht. Also mir hat so gereicht, so ja, ich bin halt irgendwie ein Experiment. So, okay, verstehe. Also der Film geht ja sehr ins Detail und zeigt uns ja nicht nur, was da genau mit ihm gemacht wurde, sondern es zeigt ja eben, der Film zeigt ja auch eben, dass er nicht der Einzige war, sondern dass es da noch andere Tiere gab, dass sie sich angefreundet haben, dass sie da so eine Leidensgemeinschaft gebildet haben und wie diese Leidensgemeinschaft dann eben kaputt gegangen ist. Und es hat, also, weiß nicht, war das für euch organisch? Also, sie haben es natürlich schön verteilt über den Film ausgestreut. Sie haben es auch so gemacht, dass es immer dann ist, wenn sie wieder bei Rocket sind und wir quasi in Rockets Geist hineingehen oder der sich da vielleicht dran erinnert, der das vielleicht alles gerade nochmal durchleidet. Aber es wirkte halt schon so ein bisschen getrennt von den Abenteuern der anderen, hatte ich so das Gefühl.
Ja, ist es definitiv. Und ich glaube, das ist immer die Gefahr, wenn du Flashbacks erzählst. Und ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum man ganz oft eigentlich Filme auch dafür lobt, wenn sie es schaffen, eine Backstory-Wound zu erzählen ohne Flashbacks. Ich finde, dass Guardians es aber eben nicht so überzeugend geschafft hat, weil mir hat es eben nicht gereicht. Vor allen Dingen ist es ja eben nicht nur das gewesen, oh, er ist durch ein Experiment überhaupt erst entstanden, sondern es ist halt ja noch so viel mehr. Und die ganze Tragweite, diese ganze Tragik, die da irgendwie klar wird und die dann jetzt auch sich noch weiter dann eben ausbreitet auf die Sovereigns und so weiter. Und das auch diese Spiegelung nochmal vom zweiten Teil, ne, wo du ja mit dem Vater irgendwie mit Ego, ja auch dann irgendwie Igor.
Wer kennt ihn nicht?
Hast du ja dann auch nochmal eine Spiegelung, ne? Das ist ja schon wieder der nächste wahnsinnige Dude, der denkt, er müsste irgendwie, müsste alles irgendwie umstellen und quasi denkt, er ist derjenige, der die einzige Wahrheit kennt. Und das ist jetzt schon das dritte Mal, dass die auf jemanden stoßen. Ne? Es ist Ego, es ist Thanos und jetzt ist Kang. Es irgendwie noch der High Evolutionary.
Oder er auch. Achso.
Wen sagst du?
Nee, ich wollte gerade Kang sagen, aber ich glaube, es liegt einfach daran, also ich wollte euch gerade fragen, wie ihr den High Evolutionary fandet, weil mein Ding ist ja immer so, dass ich immer nicht so richtig mit Marvel-Bösewichten immer nicht so richtig mich verbinden kann. Oder die haben immer nicht so einen großen Einfluss auf mich irgendwie. Und dann lese ich immer in so Reviews, oh, und er ist so ein krasser Bösewicht und er spielt das richtig gruselig. Und ich denke so, ich saß im Kino und war so, ja, also, weiß ich jetzt nicht. Fandet ihr den gut? Also wie der so als Figur porträtiert wurde? Oder habt ihr euch das zu sehr gestört, dass wir das irgendwie schon zum dritten Mal jetzt sehen anscheinend?
Ich fand ihn nicht so spannend. Ich fand ihn tatsächlich nicht so spannend wie jetzt zum Beispiel Gore. Also Fabian und ich haben mal einen ganzen Podcast nur über Marvel-Bösewichte gemacht. Und also mein Ding ist halt, dass ich die Bösewichte eigentlich immer erst dann spannend finde, wenn sie halt tatsächlich noch ein bisschen mehr Fleisch bekommen, ja. Und wenn es halt nicht einfach nur so der James-Bond-Bösewicht-Masterplan ist, irgendwie, der dann halt irgendwie am Ende durchkreuzt wird. Ich fand, Thanos war natürlich irgendwie ein total starker Bösewicht, weil er halt einfach, weil es so viele Schichten hatte von dem, was er da eigentlich wollte, aber auch wie er dann irgendwie vorgegangen ist. Die ganze Familiengeschichte, die dann halt eben noch dazu gehört, irgendwie Gamora und Nebula und so weiter. Also das fand ich total stark. Ich fand Gore jetzt, weil es jetzt halt ein einmaliger Bösewicht ist, fand ich auch interessanter und stärker jetzt als ihn, muss ich sagen.
Er wirkte so ein bisschen klamaukig, finde ich. Und also der Ronan the Accuser heißt er ja aus Guardians of the Galaxy Volume 1. Das ist so der Phase 1 Standard Marvel-Bösewicht, nenne ich ihn jetzt mal.
Ja.
Aber der hatte halt so eine gewisse Gravitas und so eine gewisse Bedrohlichkeit auch. Und mir gefällt nicht so ganz, was der Schauspieler da gemacht hat oder weiß nicht, es wirkte halt nicht ganz so bedrohlich, er wirkte halt eher, also ich nenne es mal klamaukig, also das heißt etwas, er schreit die Leute an, er zappelt, macht große Gesten und so. Und dann fand ich es auch nicht ganz, also konsequent, was jetzt eigentlich seine Kräfte sind. Denn den Adam Warlock, der ja am Anfang gezeigt wird, dass er das ganze Guardians-Team halt vermöbeln kann und auch Rocket eben schwer tödlich verletzt und selbst eine Stichverletzung durch Nebula dann überlebt. Und der wird dann eben, um dann zu zeigen, wieder im Gegenschluss, okay, der ist noch krasser, der High Evolutionary, der krumpelt ihn dann ja so an die Wand ran. Und also das war ja dann nicht seine eigene, also der, er ist kein Psioniker oder so, sondern das ist sein Anzug, glaube ich, ne? Und deswegen war das so, okay, der ist ultra krass, der ist ultra stark und dann schafft es Rocket halt relativ easy, also totally easy Barry and Inconvenience mäßig, die Kräfte irgendwie abzuschalten und dann bringen sie ihn halt um oder schalten ihn halt aus. Das fand ich inkonsequent. Da war ich so, okay, das jetzt habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, wie stark der eigentlich sein soll.
Aber das ist, gehört auch zu diesen unlogischen Sachen, die mich gestört haben. Aber schon beim ersten Mal, als er ihn angreift, fragst du dich, wieso eigentlich? Wie ist das jetzt irgendwie passiert? Aber wo wir jetzt schon so bei Logik-Sachen sind, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum Nowhere da jetzt hinkommen muss.
Weil sie noch ein Schlachtschiff gebraucht haben, oder?
Ja, aber, dachte ich auch.
Aber macht das echt Sinn? Sorry, aber
ja, die brauchen halt Verstärkung, oder?
Dahin? Ich weiß nicht.
Ach so, warum die nicht einfach ein paar Schiffe, also warum die nicht so ein paar Minischiffe haben quasi, die sie dann einzeln hätten schicken können, oder?
Ja, sie fliegen halt einfach diesen ganzen, also ist ja gut, das ist kein Planet, sondern es ist halt dieser Kopf irgendwie von dem
Celestia.
Ja. Aber es ist halt, ich weiß nicht, also klar, es ist halt in dem Sinne ein Schlachtschiff, aber auf der anderen Seite, du bringst halt die komplette Stadt mit sämtlichen Bewohnern und Bewohnerinnen und Kindern da jetzt hin,
ja.
Bringst sie in die Gefahrenzone. Für was jetzt eigentlich genau? Also eigentlich nur ganz am Ende für, um dann halt eben die Leute zu evakuieren. Aber das wussten sie zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Also es war halt auch sowas, wo man so gemerkt hat, ach so, das wurde jetzt gerade von hinten gedacht. Das muss jetzt am Ende da sein, damit die Leute darüber und damit wir diese Szene dann haben. Aber es macht in dem Moment, finde ich, nicht so viel Sinn. Also es ist auch dieses Ganze, dass jetzt, dass sie da irgendwie aus dem Auge heraus irgendwie diese große Kanone fahren können. Weil jetzt eben auch in den ersten Filmen hat das ja auch noch keine Rolle gespielt. Aber jetzt ist es offensichtlich eben dieses Schlachtschiff irgendwie auch zum Verteidigen. Fand ich auch nicht so ganz logisch.
Also ich glaube, sie haben es deswegen gemacht, weil sie die Ravager nicht schon wiederholen können, weil sie das ja schon im ersten Teil gemacht haben. Deswegen
ja, klar.
Muss es was Neues, was anderes geben. Aber das ist halt eine Erklärung außerhalb des Universums und nicht innerhalb des Universums.
Ja, ja, klar. Und genau, also es gibt wahrscheinlich eben zwei Gründe dafür, ne? Einmal, weil es was Neues ist, jetzt die Außerhalb-Erklärung und die auch außerhalb, aber eher so Drehbuch-Convenience-Erklärung ist dann halt, die müssen dann am Ende da sein, damit die Leute evakuieren können. Und deshalb müssen sie dahin auch hingekommen sein.
Okay, wenn wir jetzt schon gerade bei Nitpick sind, ich habe noch einen Nitpick.
Mhm.
Der ist ein bisschen eklig. Also, weil Guardians das ja jetzt zum dritten Mal gemacht hat, wenn nämlich der menschliche Körper dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt wird, sieht das anders aus, als der Film oder als die Filme uns das weismachen wollen. Das wollte ich hier einmal klarstellen. Also gut, fairerweise muss man dazu sagen, genau wissen wir es nicht, weil es gibt Gott sei Dank noch keinen Präzedenzfall. Also es ist noch kein Astronaut oder keine Astronautin aus der ISS ausgestiegen, ohne einen Anzug angehabt zu haben.
Ja.
Aber was wir wissen ist, je niedriger der Druck, desto niedriger der Siedepunkt von Wasser. Das heißt, im Vakuum des Weltraums, wo ja offensichtlich der Druck ganz besonders niedrig ist, würde das Blut in unserem Körper die Flüssigkeit auf unseren Augäpfeln und auf den Schleimhäuten durch die eigene Körpertemperatur anfangen zu kochen. Also es ist nicht so, dass du anfängst zu gefrieren, zumindest nicht so schnell. Denn klar, im Weltraum ist es besonders kalt. Aber im Weltraum ist eben auch ein Vakuum und ein Vakuum ist ein besonders schlechter Leiter von Wärme. Also das ist jetzt schon das dritte Mal passiert, dass irgendjemand im Weltraum halt so vor sich hintreibt. Und es ist auch das zweite Mal, dass sie denjenigen dann ohne große Schäden eben herausholen. Und das wollte ich einmal nur sagen. Also wenn ihr glaubt, ihr könnt so eben durch den Weltraum segeln und es passiert nicht besonders viel, es ist bestimmt nicht angenehm. Und vor allem ist es auch nichts, was du danach so mal eben abschüttelst.
Es ist gut, dass du es nochmal sagst, weil ich wollte eigentlich so morgen jetzt ins Weltall fliegen und das also ohne Helm und das hätte dann ja gar nicht funktioniert.
Nee, gar nicht aber, funktioniert.
Mit einem Auto. Ja. Wie in gewissen anderen Filmen. Aber meint ihr, dass James Gunn so zu Marvel gegangen ist und so meinte, so hey, ich durfte jetzt ja schon dem einen Typen so seine Haut abziehen, aber kann ich auch bei Peter Quill auch so brennende Augen machen? Und dann war Marvel so, nee, mach mal nicht.
Nee, aber auch selbst wenn er danach neue Augen bekommt, nee. Übrigens, wenn ihr mal sehen wollt, wie das richtig gut dargestellt werden kann, würde ich euch empfehlen, For All Mankind zu schauen. Weil dort sieht man eine vermutlich realistischere Version, was passiert, wenn man ohne Raumanzug ins Weltall geht.
Oh ja, die habe ich gesehen, die hast du mir gezeigt. Ja. Die war nicht schön, die Szene.
Die Szene, ja. Ich habe auch literally nur diese eine Szene gesehen und sonst noch nichts davon, aber wie gesagt, steht ja schon seit einem halben Jahr auf meiner Watchlist.
Ja. Damit ist die obligatorische, der obligatorische Verweis auf Apple TV Plus auch weg. Laura hat wieder ihr Soll erfüllt. Oh, jetzt wollte ich nochmal fragen, also das ist ja.
Zeit direkt, ich verstehe es nicht.
Irgendwann wirst du es. Und dann wird das nachträglich alles wieder rein gemacht. Okay, aber was ich noch fragen wollte, also Guardians of the Galaxy Volume 3 ist ja der Abschluss, also zumindest stand jetzt der Abschluss der Guardians-Trilogie. Sind wir denn mit allen Character-Arcs zufrieden? Das ist eine gemeine Frage, weil es ist eine sehr, sehr umfangreiche oder eine Frage, die sehr viel umfasst. Aber fällt euch irgendwas auf, was nicht, wo ihr sagt so, das ist nicht so gut gelöst worden? Oder im Gegenteil, fällt euch irgendwas auf, wo ihr sagt so, das findet ihr besonders schön? Ich fange mal an. Ich finde es besonders schön, dass, oder was heißt besonders schön? Ich finde es tatsächlich was Besonderes, dass Peter und Gamora am Ende nicht wieder zusammengekommen sind.
Das fand ich auch super.
Das wollte ich auch sagen gerade.
Ja, da war der Film überraschend erwachsen. Also ja. Das kennen wir doch alle. Ich meine, sorry, ich weiß, ihr liebt die Serie, aber Loki hat sich halt einmal so ein Best-of von seinem zukünftigen Leben angeguckt und war dann innerhalb von 10 Minuten quasi geläutert. Und hier ist es anders. Also sie guckt sich zwar die Fotos an und ich habe so, oh nein, hoffentlich. Und dann bleibt sie aber dabei. Wir sehen ja auch danach, kehrt sie zu ihrer eigentlichen Familie zurück, zu den Ravagers, zu den Ravagern und ist da glücklich. Und insofern fand ich das cool, dass sie da konsequent geblieben sind.
Fand ich auch, mochte ich.
Finde ich auch gut, vor allem finde ich es auch gut, dass schon währenddessen, also am Anfang macht ja Peter immer noch so ein bisschen so die Avancen, würde ich sagen. Und dann dachte ich auch schon so, oh nee, aber das können sie jetzt eigentlich so im Jahr 2023 quasi jetzt gar nicht wieder so machen, wie sozusagen am Anfang. Und dann gibt's ja auch irgendwann die Szene, nachdem Peter so, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen logisch, weil wir sehen ja ganz am Anfang, wie er halt logischerweise mega fertig ist, dass Gamora halt gestorben ist. Und dann sieht er auf einmal eine Gamora wieder da. Da ist er natürlich auch erstmal so, okay. Aber ich war dann am Ende auch schon so, Junge, also jetzt musst du demnächst mal der Moment kommen, wo du sozusagen realisierst, dass es halt wirklich nicht dieselbe Person ist. Und dann sagt sie ja auch einmal so, ja, du musst mal aufhören, mich so als eine Person zu sehen, die ich gar nicht bin. Und ich finde, dadurch, dass es dann auch, es hat sich so über den Film so recht schön entwickelt und dann ist es quasi genau zu diesem Ende gekommen, worüber wir uns jetzt alle freuen, dass dass sie eben nicht zusammengekommen sind und ich finde es auch gut, dass sie auch nicht bei den Guardians geblieben ist, also auch unabhängig von der möglichen Beziehung sozusagen.
Ich mochte die Szene, wo sie meinte, meinst du nicht vielleicht Nebula?
Ja.
Kurz anschauen. Und du so richtig gemerkt hast, wie lost der einfach gerade so ist mit seinen ganzen Emotionen.
Die habe ich schon im Trailer gesehen, die Szene, und fand es da schon witzig. Und dann kam sie und ich war so, ja, das ist immer noch witzig.
Ja, aber da ist ja auch, also da gibt es ja definitiv auch irgendwie so eine Chemie zwischen den beiden. Und ich glaube, das stand definitiv auch so ein bisschen, also es könnte tatsächlich im Raum stehen, so. Ich fand es einfach, es war Das war eine gute Szene. Ja.
Aber findet ihr es ihr nicht schwierig, dass er quasi, wenn er die eine Schwester nicht kriegen kann, dann mit der anderen Schwester was anfängt? Also nicht, dass es
aber
so
ist. Aber macht er ja nicht. Also das ist ja genau der Punkt. Also es geht ja erstmal nicht darum, ob das jetzt Schwestern sind oder nicht, sondern es geht ja erstmal um Chemie. Und diese Chemie, die gibt es ja sowohl mit Nebula als auch irgendwie mit der alten Gamora, aber auf so eine gewisse Art und Weise jetzt auch natürlich mit der neuen Gamora, die ja eigentlich die alte Gamora ist. weil, also das kann man, weiß ich nicht, also finde ich jetzt nicht schwierig irgendwie, dass man das irgendwie so kurz irgendwie sagt oder andeutet irgendwie.
Ich finde, die haben halt eher so eine Bro-Me irgendwie, nicht so eine Chemie.
Ja, genau, aber es ist halt trotzdem, da ist halt was irgendwie, da ist ja was zwischen den beiden so und da ist ein Verständnis da, sagen wir mal so. Aber es, für mich sagt es total viel über seinen Charakter aus, wo er gerade steht. Also deshalb meine ich, dass er total lost ist, weil er ist ja so, er weiß einfach überhaupt nicht, wohin mit diesen Emotionen. Und wenn man sich
dann
jetzt
schlägt sie das, sie schlägt das so vor und er nimmt sozusagen so die erste Chance beim Halm so, ah, so, das ist vielleicht die Lösung für mein Leben.
Genau. Das ist halt echt so. Sie hätte wahrscheinlich auch vor, sie hätte was ganz anderes natürlich auch vor. Hier so, ist nicht Mantis eigentlich irgendwie so, die, ach so, guckt mal rüber.
Ja, ich glaube, genau.
Ach so, vielleicht, ja. Und dann Mantis nur so, nee. Und er so, ja, stimmt, nee.
Aber ganz kurz, apropos Mantis, hat es irgendwas gebracht, dass im Holiday Special uns gesagt wurde, dass die Geschwister sind? Hatte es jetzt irgendeinen Einfluss auf diesen Film? Weil es wurde doch vorher so gesagt, so, ja, dann das Hollywood Special, da wird das ja enthüllt und das wird dann wichtig auch nochmal für den letzten Guardians-Film. Ich finde nicht, dass sie sich anders zueinander verhalten haben, außer die eine Szene, als halt Mantis ihm so einen Vortrag gehalten hat irgendwie da, was ihr, glaube ich, meintet, wo die Kommunikation komisch war oder so. Aber ich hatte nicht den Eindruck, also ich hatte das, irgendwie hätten die auch nicht verwandt bleiben können.
Finde ich auch.
Ja, also wollte gerade sagen, meinst du die Szene mit Drax, wo Mantis über Drax, als ihr Mouthpiece quasi zu Star-Lord spricht? Oder was meinst du?
Ja, aber ich dachte,
haben sie denn ansonsten eine Szene, wo nur beide mal irgendwie über ihre Gefühle reden? Weil ich glaube nämlich nicht.
Ich dachte, war das nicht mit der Mutter? Das war doch die Szene, oder? Wo es sie random auf einmal über, genau, da hat sie doch gesagt, so, wieso hast du nie deinen Großvater besucht, nachdem du entführt worden bist?
Ja, aber das kam ja, glaube ich, direkt danach, oder? Also es war ja nachdem.
Ja, das kann sein.
Also es kam nicht komplett, ich weiß gerade nicht mehr, ob es direkt danach kam, aber bezog sich natürlich auf die Trax-Szene, weil er ja schon auch durchschaut hat, ach so, Trax hat das gar nicht gesagt, sondern Mantis sagt das jetzt irgendwie eigentlich. Mhm. Und dann ist ja klar, okay, da gibt's jetzt einfach diese Sache, die zu lösen ist zwischen den beiden, weil Mantis was irgendwie über ihn sagt oder von ihm will und er das aber nicht bereit ist zu liefern. Und dieser Dialog zwischen den beiden, ne, über die Mutter und irgendwie über den Großvater, den fand ich extrem inauthentisch. Und nein, dazu müssen die nicht Geschwister sein. Und ich glaube, das wurde vielleicht genau als Entschuldigung dafür genommen, dass jetzt, weil sie jetzt auf einmal Geschwister sind oder Halbgeschwister sind, kann sie jetzt solche Sachen zu ihm sagen. Das macht für mich aber viel mehr Sinn, dass sie die Sachen grundsätzlich zu ihm sagt oder solche Sachen anbringt, weil sie halt jemand ist, der halt diese Emotionen fühlt.
Mm, ja, nee, ich wollte auch gar nicht vom Ende ablenken, aber das habe ich mich gerade so gefragt zwischendurch. Mm, also ja. Mantis ist ja auch, also da, ich war so ein bisschen, also ich habe ja schon gesagt, ich bin irgendwie doch froh gewesen, dass da niemand gestorben ist von den Leuten, aber ich fand es auch so ein bisschen, also ein bisschen plötzlich, dass dann halt so Peter und Mantis beide meinten, so, wir müssen jetzt mal kurz auf unsere Solo-Trips gehen und deswegen können wir jetzt leider nicht mehr Part dieser Gang sein. Fandet ihr das? Also ich meine, es ist halt irgendwie, ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, glaube ich, aber ich fand es irgendwie, es kam so dann doch, also ein bisschen aus dem Nichts in dem Moment.
Ja, also bei Mantis habe ich das kommen sehen, weil das für sie, glaube ich, total viel Sinn macht, mal rauszufinden, wer sie wirklich ist, weil ich meine, also mit ihrer ganzen Vorgeschichte.
Ja.
Und bei Peter wurde es jetzt halt so irgendwie erzwungen, dass er jetzt halt endlich sich damit mal irgendwie auseinandersetzen muss. Und ich meine, Lisa, darüber haben wir ja auch gesprochen. Es war eigentlich immer total merkwürdig, dass er es bisher noch nicht gemacht hat.
Ja,
also
voll.
Ich verstehe, auf der einen Seite versteht man warum, weil ich meine, klar, im zweiten Teil musste er sich dann damit auseinandersetzen, wer sein Vater ist. Also da ist es dann quasi in die Richtung gegangen. Aber, und dann gab es die ganze Geschichte mit Thanos, das ist halt noch dazwischen gekommen,
so casual.
Und jetzt, und jetzt könnte er sich ja halt mal damit beschäftigen. Aber es ist halt, also es ist die Erklärung, warum er bisher nicht zurückgegangen ist, weil sein Großvater ihn einmal angeschrien hat, ist halt so ein bisschen auch wieder so eine Behauptung, ist irgendwie auch schwierig und wird dem Trauma nicht gerecht, was da eigentlich dahinter stecken könnte. Und dafür finde ich dann eben auch die Wiedervereinigung mit dem Großvater halt irgendwie auch wieder zu kurz und nicht stark genug, um diese ganze Charakterentwicklung irgendwie, also ich finde sowieso, dass Peter irgendwie komischerweise, obwohl er dann irgendwie so ein bisschen der Protagonist ist, bei diesen ganzen Charakterentwicklungen immer ein bisschen zu kurz gekommen ist über die Filme. Und vielleicht ist es genau das, was mich auch immer wieder gestört hat, dass ich so gemerkt habe, ach so, okay, bei ihm passiert halt leider nicht so viel. Da fällt euch dann irgendwie dann doch nicht so viel ein, außer dass es halt so Behauptungen sind, durch die dann eine Aktion angestoßen wird, die dann halt umgesetzt wird und dann hat sich theoretisch was auf dem Papier verändert, aber es gab halt diese Entwicklung, wurde nicht so wirklich irgendwie gezeigt. Aber zu deiner Frage zurück, Fabian, also was mir zu kurz gekommen ist, mal abgesehen von Peter, ist Groot. Da habe ich auch so ein bisschen gedacht, okay, also es war irgendwie so schön im zweiten Teil irgendwie. Und dann auch über Infinity War und Endgame war das dann halt, also vor allen Dingen Infinity War war das dann halt auch nochmal so angelegt irgendwie, okay, was passiert mit dem jetzt eigentlich irgendwie so vom Teenager und jetzt ist er irgendwie der junge Erwachsene. Da hat mir irgendwie auch noch ein bisschen was gefehlt. Das fand ich irgendwie auch, da habe ich gedacht, ach, naja. Was ich aber wiederum schön fand, war die Entwicklung von Drax, weil das irgendwie ganz cool war, dieses, ach so, genau, das, du bist einfach ein Dad.
Ja, er ist Drax the Dad und nicht Drax the Destroyer.
Und auf einmal machen diese ganzen Dad-Jokes auch einfach Sinn. Na. Ja.
Aber was ich ein bisschen schade fand oder so, dass die, mir hat irgendwie die Liebe gefehlt. Also die Liebe untereinander der Figuren vielleicht auch tatsächlich nicht nur platonische, sondern sogar mehr. Weil ihr erinnert euch ja, Volume 2 sagt Drax ja zu Mantis so, nee, ich finde dich unfassbar hässlich. Aber das ist was Gutes, denn wenn du weißt, dass du hässlich bist und jemand mag dich, dann weißt du, die mögen dich wirklich nicht, weil du irgendwie, nicht wegen deines Äußeren, sondern wegen deiner Schönheit in dir drin. Und am Ende sagt Drax zu Mantis, you're beautiful. Und dann schiebt er natürlich noch hinein, also from the inside, weil er findet sie natürlich hässlich. Aber da hat er ja eigentlich in der Szene seine Liebe zu ihr erklärt. Und ich habe so ein bisschen erwartet, dass das jetzt in Volume 3 irgendwie, also weitergeführt wird, dass da noch mehr kommt. Aber es ist auf so einer sehr platonischen Ebene irgendwie stecken geblieben, was aber auch so ein grundsätzliches Marvel-Ding halt sein könnte. Also ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwie gibt's doch diesen schönen Spruch, Marvel sind Geschichten von wunderschönen Menschen, die alle keinen Sex miteinander haben oder irgendwie.
Das würde mich auch interessieren, wer das gesagt hat. Ja. Aber ja, stimmt.
Aber trotzdem stimme ich da Laura zu. Es hat sich irgendwie auch über den Film hinweg stimmig angefühlt, dass Mantis mal so ein bisschen alleine zurechtkommen muss, weil sie ist ja, also sie wird von Drax immer so dargestellt, als wäre sie halt super schwach, aber sie ist ja trotzdem ziemlich mächtig, also sehr gut im Nahkampf und dann hat sie ja noch ihre besonderen Fähigkeiten, die sie ja schon recht mächtig macht. Und sie wird ja von im Laufe des Films immer wieder gesagt, ja, du bist so, you're so puny, you're so weak. Und dann irgendwann platzt es mal aus ihr raus. Insofern fand ich das schon in der Hinsicht nachvollziehbar, dass sie dann irgendwann sagt, okay, ich muss vielleicht mal ein kurzes Solo-Abenteuer machen oder so. Das Cosmo, die Hündin, dass sie am Ende noch, dass ihr großer Arc ist, dass Craiglin zu ihr sagt, you're a good dog. Großartig.
Das fand ich auch eine super clevere Idee, irgendwie dieses Ganze mit dem, dass Hunde so beleidigt sind, wenn jemand es wagt, nicht zu ihnen zu sagen, dass sie ein toller Hund sind. Weil es einfach so 1A, so Hunde-Personality.
Ja.
Dass sie so, das ist immer dieses, you are a good boy.
Und dass Craiglin den Pfeil jetzt unter Kontrolle hat, dass er den gemeistert hat. Das ist quasi so sein Arc gewesen. Ist natürlich ein bisschen, auch ein bisschen kurz.
Also fand ich bisschen, süß, aber.
Ja, es ist irgendwie, es ist schon süß. Und ich mag ihn ja auch total gerne. Irgendwie, weil er mit seinen großen, traurigen Augen und dieser Schlaksigkeit, ist er schon irgendwie cute. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es so für einen Character-Arc doch ein bisschen dünn. Aber ich meine, ist ja auch, er ist eine Nebenfigur, insofern ist es okay. Und also von einigen der Figuren habe ich so das Gefühl, die sind noch nicht auserzählt. Also Nebula zum Beispiel, da müsste man eigentlich noch ein paar Filme mit ihr machen. Mhm. Und die bräuchte noch mal irgendwie jemanden, mit dem sie sich öffnen kann oder so. Und das führt uns eigentlich auch dann zu meinem nächsten Punkt, denn zur Aussicht, also wie geht's zur Aussicht, genau. Ist besonders schön hier über die Milchstraße. Nee, also wie geht's jetzt weiter? Denn James Gunn, der kreative Kopf hinter den Guardians-Filmen, der ist ja zur Konkurrenz gegangen. Gunn ist jetzt der Co-Leiter der DC-Studios, zusammen mit Peter Safran. Und dann haben wir Dave Bautista, der ja, also der Darsteller von Drax, der künftig ja lieber ernsthaftere Rolle spielen will. Dass er das kann, hat er ja schon ein bisschen angedeutet in Blade Runner 2049 und in dem Shamalama Ding Dong Film. Dann gibt's ja auch noch Zoe Saldana, die Gamora, die hat ja auch in einem Interview bestätigt, dass nach rund 10 Jahren MCU jetzt endgültig mal Schluss ist für sie. Also mit dem MCU, mit James Gunn macht sie dann wohl also weiter. Und das heißt jetzt nicht, dass wir die Guardians nie wiedersehen werden. Zum Beispiel Infinity War und Endgame. Sie können ja auch irgendwo noch als Teil der Avengers auftauchen oder so. Nur ein eigenständiger Guardians-Film ist wahrscheinlich eben unwahrscheinlich. Aber wir haben ja schon auch in der zweiten Post-Credit-Scene gesehen, also der legendäre Star-Lord wird zurückkehren. Und der wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Und vielleicht werden wir ja auch von der ein oder anderen Figur noch mehr sehen. Also gerade Nebula sollte vielleicht noch ein paar Minuten auf der Leinwand bekommen. Wie seht ihr das? Traurig, dass die Guardians nie wieder einen Einzelfilm bekommen werden? Oder glaubt ihr die auf jeden Fall? Glaubt ihr so, naja, Marvel guckt sich das Einspielergebnis an und je nachdem gibt's dann Spin-Off?
Ich finde es, glaube ich, gut, dass sie sozusagen jetzt das so geplant abschließen, die ganze Geschichte mit dem Team, anstatt dass man es auch ewig weiterführt und dann quasi nach und nach so irgendwie alle rausdroppen. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, bei der Post-Credit-Szene, oder ja doch, da sehen wir ja, wie sozusagen Rocket als neuer Chef so mit einer neuen Kombination von Leuten sozusagen Gefahren bekämpft. Und da war ich so, eigentlich würde es sich ja sogar interessieren, was die jetzt sogar noch machen. Also so quasi, was die jetzt zusammen so für Abenteuer erleben. Und das fand ich ganz spannend, dass ich das gedacht habe. Obwohl es ja nicht mehr die originalen Guardians sind.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die diese Kombination noch mal wieder irgendwann auftaucht in irgendeinem anderen Film. Weil ich hatte den Gedanken tatsächlich auch, weil ich auch so dachte, oh, das finde ich aber jetzt schon auch irgendwie.
Ich war so überrascht, das fand ich, ja, dass ich das gar nicht so doof fand, dass das sozusagen jetzt andere Leute sind. Ja. Und ich fand's auch witzig, dass auch sozusagen offiziell am Ende stand halt Star-Lord will return, weil ich nur diese Interviews gelesen habe mit Chris Pratt, wo er halt so meinte so, also ja, wie du schon meintest, dass halt Zoe Saldana meinte so, nee, ich nicht. Und dann meinte Chris Pratt so, oh ja, also falls ich überlebe, aber vielleicht auch, wenn ich nicht überlebe, also ich hätte schon noch Lust. Aber ich dachte, das ist eher noch so eine generelle Aussage. Und ich war überrascht, dass es dann doch schon so zementiert ist, dass er anscheinend irgendwann mal in irgendeiner Form zurückkehrt.
Der kann doch noch mal mit Thor unterwegs sein,
warum nicht? Ja, stimmt, ja, why not? Fand ich gut. Nee, ich find's, glaube ich, gut, wie es ist irgendwie, dass sie ein richtiges Ende bekommen haben. Und dann können sie ja jetzt schauen, was sie mit den Verbliebenen dann sozusagen in so Einzelmissionen oder anderen Filmen machen.
Ja. Ich weiß nicht, ob Nebula noch mal wiederkommt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die ist jetzt so auserzählt.
Die hängt ja mit Drax jetzt bei der Station rum, ne? Weil Drax kann ja auch nicht wiederkommen. Also.
Ja. Ja, aber irgendwie, also ich weiß auch nicht, also ich finde, sie hat ja schon auch sehr viel, also es wurde sehr viel über sie schon auch erzählt, irgendwie gerade natürlich in Infinity War und Endgame. Ich finde sie einen total interessanten Charakter und ich fände es mega schön, wenn sie nochmal wiederkommen würde. Aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass da so eine Geschichte auch zu Ende geht.
Vielleicht meinte ich das eher so nicht der Hinsicht auserzählt, sondern im Sinne von da wäre noch eine Entwicklung weiter zum Positiven möglich, wenn sie ihr internes, internalisiertes Trauma überwinden kann. Aber nicht jeder kann das. Insofern ist es durchaus möglich, dass es dann dabei bleibt und dass sie halt einfach mit Drax weiter auf Nowhere chillt und da die Bürgermeisterin ist, wer weiß. Ja, also wir waren jetzt sehr kritisch mit Guardians of the Galaxy Volume 3, aber das heißt natürlich nicht, dass der Film kacke ist und das heißt auch nicht, dass ihr den Film nicht genießen könnt. Insofern, wenn ihr den Film schon geguckt habt und gewisse Punkte anders sieht als wir, dann schreibt uns das gerne. Ansonsten würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify, da würdet ihr uns echt helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, liebe Lisa und liebe Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
I am Groot.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Laura Samide, Lisa Oppermann und Fabian Douglas. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.